Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts Neuland. Heute wieder mit meiner wunderbaren einleitenden Stimme. Dieses krächzende Organ, was jetzt gegenüber mir sitzt, das musstet ihr jetzt direkt am Anfang nicht mehr ertragen. Aber natürlich, du sollst nicht unerwähnt bleiben. Ich bin Robby und wer sitzt mir gegenüber?
Ich bin Jakob und ich bin sehr froh, dass Robby wieder da ist. Ich wurde auch nicht gezwungen, das so zu sagen. Und nach zwei entspannten Wochen haben wir es wieder geschafft, uns endlich zusammenzusetzen. Robby, bei dir sind die Klausuren jetzt halbwegs durch, nehme ich an.
Ja, geht so. Aber jetzt kommt natürlich wieder Qualität in den Podcast. Und
so.
Erstmal ein Statement am Anfang sehr droppen. Sehr gut. Direkt mal so, weißt du, zwei Wochen nicht da gewesen, aber trotzdem austeilen.
Finde ich
fair.
Passt zu deiner Persönlichkeit, ja.
Dankeschön. Wir haben, glaube ich, ein paar neue HörerInnen, deswegen wollte ich noch mal ganz kurz erklären, was diese ganze, Quatsch hier soll. Also, Jakob und ich sind ein Duo. Wir treten nicht auf der Bühne auf, zumindest nicht gesanglich. Aber wir haben einen Politik-Podcast für Laien, so wie der Name auch schon ist, deswegen auch Neuland. Und wir wollen ein bisschen politischen Inhalt auf, ich sag mal, Basic-Niveau, also dass man sich vielleicht auch mal die Fragen behandelt, die ja einem vielleicht in der, wenn man sie so stellen würde, ein bisschen peinlich wären, aber auch mit ein bisschen Witz und Humor, denn wir wissen, Politik kann manchmal sehr trocken sein und möchten aber einfach eine Möglichkeit, einen Zugang für diejenigen geben, die bisher noch nicht so viel Erfahrung mit Politik hatten.
Genau, wir sind feucht.
Und fröhlich. So, also das vielleicht nochmal ganz kurz am Anfang, was das hier alles soll. Wie ist der Fahrplan? Was ist das Thema heute? Und zwar, wir stellen heute die drei KanzlerkandidatInnen vor, nämlich einmal Annalena Baerbock, Grüne. Die wurde ja am Montag verkündet, dass sie kandidieren wird. Armin Laschet. der wird Kanzlerkandidat der Union. Das wurde ja Dienstag Vormittag.
Witzigerweise, das mit dem Laschet, die Familie kommt, glaube ich, sogar aus Belgien. Also die Familie müsste
französisch sein. Also das ist jetzt ein Insider. Sein, ne? Also meine Mitbewohnerin hat ihn gedacht, kurz wirklich aus Naivität, jetzt kriege ich jetzt auch Schläge, dass er Laschet heißt. Armin Laschet wäre eigentlich auch ein schöner Name. Genau, da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Und natürlich Olaf Scholz.
Der SPD, einfach so mitdümpelt. Ja. Schön, dass er dabei ist.
Ja, man kann auch mal an Sachen glauben. Also was werden wir genau über die Person sagen? Wir werden sie ein bisschen vorstellen. Den Werdegang, die politische Karriere, im Zweifel politische Skandale mal erwähnen. Warum haben Sie sich jetzt gerade durchgesetzt und was können wir vielleicht von diesen Personen erwarten hinsichtlich dann auch der Kandidatur beziehungsweise ne, Rennen um den Bundestag? Und das werden wir alles zusammenpacken. Warum jetzt nur die drei und warum werden wir wahrscheinlich auch nicht über die anderen KanzlerkandidatInnen nochmal eine Folge machen?
Weil es keine anderen gibt, Robby.
Ja, noch nicht, aber ich glaube, dass also prinzipiell ist es ja erst, wird es nicht geben?
Wird es nicht geben.
Okay.
Wenn also wieder die Linke, FDP, AfD, die werden einfach keinen Kandidaten aufstellen.
Sicher, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das sind jetzt die Parteien, gut, SPD ausgeklammert eigentlich, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass man da auch das, den Zuschlag bekommt. Und wir wissen,
SPD ist eine Kämpferpartei.
Man muss auch dran glauben.
Ich hätte wirklich einen Tag mal gern so viel Selbstbewusstsein wie Olaf Scholz, ist der Wahnsinn. Aber okay,
kommen wir später noch dazu. Oder man lebt in einer verkehrten Welt, aber gut, darauf kommen wir sicherlich später noch zu sprechen. Wichtig einfach zu erwähnen, es kann nur eine Person Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werden. Das ist im Grundgesetz verankert. Dementsprechend, jetzt wenn man an die Grünen denkt, ist es oder auch an die Union, es können jetzt nicht zwei antreten, dafür müsste man das Grundgesetz ändern. Ganz genau. So. Und wie es vorab immer bei jeder Folge ist, wir quatschen auch mal so ein bisschen. Was ist denn zum Beispiel so die Woche passiert? Ja, wir hatten irgendwie so dieses Erlebnis von der Super League, wo ich mir dann mit dem ganzen Theater gedacht habe, erstens, ich bin froh, dass ich jetzt mehr NBA gucke, wo ich weiß, da geht's eh nur um Kommerz. und zweitens, ja, lächerlich, also wirklich lächerlich, weißt du, so ja, erstmal auf den Tisch hauen, um dann jetzt festzustellen,
wieder zurückgerudert,
die Fans mögen das ja gar nicht, du. Wir treten mal wieder zurück von der Idee.
Wer hätte gedacht, dass Fußballfans keinen Kommerz mögen? Da hätte ja keiner drauf kommen können.
Ja, vor allem jetzt fällt, also so polemisch gesagt, jetzt fällt ihnen ein, dass auf einmal Kommerz im Fußball ist.
Naja.
Ja, witzige Sportart einfach in Europa. Dann, ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht. Und zwar.
Als hättest du es aus so einem Tablett hier reingetragen.
Ja, mir ist es einfach mal so aufgefallen. Also, was ist eigentlich das Ding mit Monster Trucks? Das ist ja wirklich so, wow, dafür habt ihr jetzt eure Ressourcen verwendet. Und also, klingt das cool, wenn du sagst, ja, ich fahre in meiner Freizeit Monster Trucks? Kann man das überhaupt in Deutschland?
Ich glaube, in Deutschland ist es nicht mal legal, das Ding zu bauen. Ich finde, also die Unterkategorie wäre ja ein Quad. Quad.
Weißt du, was ich meine? Aber das ist wirklich eine ganz weite Unterkategorie.
Das ist eine ganz weite Unterkategorie. Aber tatsächlich, ehrlicherweise, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber, also, ich fand Monster Trucks schon, also jetzt nicht uncool als Kind.
Ja,
also die waren
als
schon
Zwölfjähriger.
Ja, naja.
So.
Niemand sagt, dass ich mich sonderlich weiterentwickelt hätte, oder?
Also ich finde das einfach nur ein bisschen, also es ist schon cool zu sehen.
Ja, schon, weil diese technologisch, so Dinger, ja, da durch die Gegend fliegen,
ja,
das ist halt.
Aber ich weiß jetzt nicht wirklich, was dahinter der Sinn ist. Genauso wie wenn man so diese Leute, die so LKW-Trucks mit so einer Rakete kombinieren.
Ja.
Ja, das bleibt halt, mir fern.
Das ist halt Amerika-Zeug, dieses höher, schneller, weiter, Dings muss einfach nur größer sein. Und dann haben wir einfach gedacht, ja, okay, wir haben jetzt ein Auto, ist ein nettes Produkt, damit kann man arbeiten.
Ja.
Wie wäre es, wenn wir es einfach noch so, keine Ahnung,
einfach
zehnmal
vier
so groß machen?
Überdimensionale Räder dran klatschen und der Fahrer wahrscheinlich oder die Fahrerin wahrscheinlich regelmäßig den Gehörnerschütterung bekommt.
Das ist aber richtig unproportional. So riesen Reifen und dann so ein kleines Ding obendrauf. Ja, nee, gefällt mir.
Du hattest ja gesagt, du hast da noch ein Thema.
Ja, ich wollte nur anmerken, ich wollte dich erinnern, dass wir ja schon mal eine Folge gemacht haben. Da ging es auch um die Union und dann bezüglich Kanzlerkandidatur, Laschet, Söder.
Mhm.
Und wir hatten eine Person, die sich extrem dafür ausgesprochen hat, dass es 100% Söder wird. Und es gab eine Person, die hatte recht. Und jetzt können wir ja mal gucken, hier am Tisch. Ich hatte natürlich recht, ne? Ja, war jetzt auch, ist jetzt auch niemand überrascht, ehrlicherweise, aber naja.
Also, zu meiner Verteidigung, ja. Das politische Feld in Deutschland aktuell.
Ja.
Weiß ich, da ist eine Stimmungsschwankung wie bei einer 15-Jährigen. Oh nein, das kann ich so sagen. Sorry, schneid mal raus. Schnitt, Pause. Das kriegt man nicht durch den Ethikrat, ey.
Schick dich gleich in die stille Ecke.
Nein, aber man muss ja fairerweise sagen, im Januar, und das ist jetzt wirklich nur 3 Monate her, war die Stimmung noch ganz anders. Da war, also da hat es so langsam angefangen, glaube ich, dass die Union mit ihren Umfragewerten, wo es ja gebröckelt hat, kann man glaube ich so fest. Aber damals war es eben noch so, okay, es wird alles auf Schwarz-Grün hinauslaufen. Ist jetzt nicht gesagt, dass es nach dieser Folge oder aktuell nicht so sein wird. Wir haben auch gleich noch mal ein paar Umfragewerte für euch mitgebracht. Ne? Es sind halt auch noch immerhin 5 Monate bis September. Das heißt, es kann auch wieder sehr viel passieren. Und dementsprechend, ich wollte mich nur mal kurz verteidigen. Ich weiß, du triumphierst jetzt über diesen kleinen Mini-Erfolg.
Natürlich, natürlich.
Aber wir werden ja sehen, wer im September die Hosen anhat. So.
Da bin ich auch einfach ein kleinlicher Typ. So. Ja. Einfach ein kleinlicher
Typ. Das
sind
die kleinen Dinge im Leben, die kleinen Erfolge, die man zelebrieren muss.
Apropos kleinlich, wollen wir das Feld direkt von hinten aufräumen und ich würde mit Olaf Scholz beginnen.
Ja, aber können wir gerne machen. Ich mache dann in der Mitte, also ist auch wieder weird, ne? 2 Männer und dazwischen eine Frau, aber gut. Ich wollte davor
ja,
noch kurz.
Ich bin heute mit dir.
Ich weiß auch nicht, ich bin albern, ich bin motiviert. Und ja, die Folge wird wahrscheinlich gesperrt, aber.
Sehr gut.
Nein, ich wollte noch, weil jetzt gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, kam eine Forsa-Umfrage, es ist so eine Meinungsumfrage, wenn hier diese klassische Frage, wenn heute Bundestagswahl wäre, wen würden Sie wählen, bla bla bla. Und da ist die Union von 28% auf 21% gerutscht. Das ist schon mal bemerkbar. Die Grünen sind von 23 auf 28% gesprungen, sind also aktuell stärkste Kraft. SPD von 15 auf 13%, also das mit das stagniert, sag mal so.
Egal, was passiert, die SPD verliert. Ja. Könnte irgendwas sein.
Ja, so. Wirklich. Das heißt, die Nominierung von Baerbock und Laschet, nein, Laschet, scheinen da wirklich einen Einfluss drauf gehabt zu haben.
Safe, safe.
Wir werden jetzt sicherlich in der Folge auch so ein bisschen erwähnen, warum das so war, etc., etc. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Baerbock und Laschet an sich. 54% der Deutschen finden die Nominierung von ihr gut. 23% hätten Habeck besser gefunden. Und unter den Anhängern und Anhängerinnen der Grünen sind 79% für Baerbock. Bei Laschet ist es nicht so gut gelaufen.
Nicht so, ja.
Nur 32% finden die Nominierung Laschets gut. 47% hätten Söder besser gefunden. Und unter AnhängerInnen von CDU, CSU, 58% der CDU und 88% der CSU, das ist auch klar, hätten sich für Söder ausgesprochen oder Söder den Vorzug gegeben. Aber wie gesagt, dazu werden wir gleich noch kommen. Ich würde jetzt einfach dir die Bühne überlassen, sodass du jetzt über den am vielversprechendsten Kanzlerkandidat reden darfst.
Wir reden jetzt über den Underdog. So, ich bin selbst SPD-Mitglied, deswegen darf ich ja noch ein bisschen träumen im Endeffekt.
Klar. Na, pass auf, am Ende wird's der, Alter.
Mach du mir keine Hoffnung, das macht Olaf Scholz mir schon genug. So, Olaf Scholz ist aktuell Vizekanzler und unser Bundesminister der Finanzen. Der war auch schon mal Generalsekretär in der SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales, aber man kennt ihn wahrscheinlich aus dem Amt, das er am längsten bekleidet hat, nämlich er war der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Das ist, glaube ich, der vollständige Titel.
Der erste Bürgermeister der SPD, von der SPD,
oder? Nein, das nennt man erster Bürgermeister, heißt das Amt.
Ja, ach so, genau. Okay, aber er war jetzt nicht der erste Bürgermeister
in der Hamburg, Zeit von Hamburg. Okay. Hamburg ist Standard. Übrigens, Helmut Schmidt war mal auch mal Kanzler, kennst du vielleicht, war auch Bürgermeister. Aber komm, geschenkt. und das Amt hat er bekleidet von 2011 bis 2018. Was hat er so studiert? Der ist Jurist, wie Laschet auch. Ist jetzt nicht ungewöhnlich, die meisten Politiker sind üblicherweise Juristen. Dazu ist Scholz aber noch Fachanwalt für Arbeitsrecht. Hat, wenn ich mich recht entsinne, auch eine Kanzlei und so weiter und so fort. Früher war auch mal stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender und hat sich da inhaltlich sehr deutlich positioniert, wie das halt so bei den Juso-Vorsitzenden früher mal war. Gab es ja einige, die dann auch ein bisschen abgekehrt sind von ihrem Kurs. Aber gut, da ging es primär Überwindung der kapitalistischen Ökonomie, tatata, also ein sehr, 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 sehr linker Kurs.
Also findet wirklich ein Abreibungsprozess während der, wenn man zur SPD
wirklich. Statt. Hier auch Nahles, Sigmar Gabriel, die waren alle Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende der Juso sind, haben sich alle ein bisschen gedreht. Aber
das mal gucken, was mit Kühnert passiert.
Mal gucken, was mit Kühnert passiert, auch gern. Scholz wollte 2019 Parteivorsitzender werden, zusammen mit Clara Geiwitz. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, da sind ja, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Zweierteams, glaube ich, angetreten. In der Stichwahl unterlag er aber den derzeitigen Parteivorsitzenden, nämlich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, oder wie ihn seine Freundinnen dürfen, Novabo. dazu muss man sagen, diese waren es aber auch, die ihn dann im August 2020 dem Parteivorstand als Kanzlerkandidat vorgeschlagen haben. Das wurde auch so angenommen, die SPD, also die Partei, die schon seit letztem Jahr ihren Kanzlerkandidaten feststehen hat, um sich das ganze Gezittere zu sparen, wie jetzt bei den Grünen und bei der CDU, war wahrscheinlich auch augenscheinlich die richtige Entscheidung. So, wie ist der so politisch drauf? Scholz gilt als eher konservativer SPDler. Er ist nicht im Seeheimer Kreis organisiert, soweit ich weiß. Sollte man vielleicht erklären, was das ist, Seeheimer-Kreis?
Ja, kannst du mal erklären.
In verschiedenen Fraktionen im Bundestag ordnen sich manche Parlamentarier nochmal wie Untergruppen sozusagen zu. Und bei der SPD gibt es da 3, die Parlamentarische Linke, der Seeheimer Kreis und das neue Forum oder so. Und der Seeheimer Kreis ist da eben der konservativste Verband sozusagen. Die unterstützen Olaf Scholz, aber wie gesagt, ich glaube, der ist da nicht aktiv Mitglied. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob wir da nochmal über den Wahlkreis reden. Mach mal vielleicht, wenn du mit Baerbock dran bist.
Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja,
genau, aber das machen wir mit Baerbock dann zusammen. Dann vielleicht nochmal ein kleines Skandal, damit der nochmal ein bisschen eingeordnet wird. Da habe ich mir jetzt bei Scholz den Wirecard-Skandal rausgesucht. Ihr erinnert euch vielleicht, da sind Milliarden verschwunden. Ich glaube, der Typ, der das alles gelenkt hat, ist nach wie vor auf der Flucht.
Ehemaliges
Börsenunternehmen. Und da Olaf Scholz ja Bundesminister für Finanzen ist und eben auch die BaFin untersteht, also die Behörde, die sowas eigentlich beaufsichtigen sollte, haben da die Parlamentarier einige Fragen an den guten Mann. Dazu vielleicht auch in einer anderen Folge nochmal mehr, denn jetzt kommt ja auch der Untersuchungsausschuss auf ihn zu, nicht nur auf ihn, auch auf Merkel, Altmaier und den Finanzstaatssekretär Kukies, der wahrscheinlich das meiste abfangen wird und auf sich nehmen wird, was diese ganzen Querelen da angeht, um Olaf Scholz jetzt nicht zu sehr zu beschädigen. Aber so viel sei gesagt, viel ist nicht raus bisher, wie da Olaf Scholz Rolle drin ist. Im Zweifelsfall hat er wahrscheinlich einfach nur weggesehen und hat dieses relativ hochdotierte Unternehmen, was theoretisch gut für Deutschland war, einfach gesagt, ja, macht mal, und hat er bestimmte Beschwerden und Nöte, die da manche vorgetragen haben, weil die Bilanzen halt nicht gut gestimmt haben, einfach ignoriert.
Wir wissen es nicht. Also,
wir wissen nicht ganz genau, aber was wir wissen ist, dass der Untersuchungsausschuss sich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht für die Befragung von Olaf Scholz eingeplant hat. Das heißt, so gering kann seine Rolle nicht gewesen sein. Damit würde ich auch mit Olaf Scholz schon mal schließen. Am Ende kommen wir nochmal dazu bezüglich Chancen, Aussicht und wie so ein Wahlkampf aussehen könnte. Aber arbeiten wir, würde ich sagen, erstmal die Hard Facts ab.
Ach so, und so willst du das heute aufholen?
Ja, genau. Okay. Wir machen dann am Ende kommt der große Knall.
Okay, dann machen wir es so. Ich gehe mal ganz kurz drauf ein, wer ist jetzt Annalena Baerbock, wo kommt die her? Vielleicht ist dem einen oder der anderen gar nicht so ein Begriff, dieser Name. Auf jeden Fall, Annalena Baerbock ist jetzt die erste Kanzlerkandidatin der Grünen. Ich glaube, auch davor gab es nur einmal Joschka Fischer. Der Kandidat war also die zweite in der Reihe, und sie ist auch die jüngste Person jemals, die sie für das höchste Regierungsamt in Deutschland bewirbt.
Und die erste Mutter.
Stimmt, Ja, stimmt. Sie wuchs in der Nähe von Hannover auf, hat Politikwissenschaften und öffentliches Recht an der Uni Hamburg studiert, im Master dann für ein Jahr Völkerrecht an der London School of Economics. Sie war dann Büroleiterin der grünen Europaabgeordneten Elisabeth Schröter 2005 bis 2008 und dann auch Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grüne ein Jahr lang. Und man muss schon bemerken, und das ist auch ehrlicherweise, finde ich, inspirierend, weil da trifft schon das zu, was auch mal immer bei Felix Lobrecht sagt, wo wir wahrscheinlich auch so ein paar Analogien haben, sag ich mal, so ein paar Vergleiche zu dem Podcast Gemischtes Hack, der nämlich meistens so sagt, so ja, mit viel Arbeit, wenn man sich wirklich reinhängt, kann man schon viel erreichen, denn man muss halt sagen, so, sie ist seit 2005 Mitglied bei den Grünen, ab 2009 war sie Co-Vorsitzende der Grünen in Brandenburg, 2013 ist sie in den Bundestag gekommen und ist sie bis heute. Sie hatte dann, glaube ich, in der Periode von 2013 bis 2017 eine etwas größere Rolle im Bundestag. Da war sie Sprecherin für Klimapolitik der Fraktion und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Seit 2018 ist sie jetzt Bundesparteivorsitzende zusammen mit Robert Habeck. Also da kam auch die Bewerbung ein bisschen überraschend. Und es kam auch überraschend, dass sie, glaube ich, gewonnen hat. Das Witzige daran ist eben, dass damit auch zwei, das gibt es ja auch bei den Grünen, da gibt es primär die Realos, also glaube ich selbst erklären, also die Leute, die halt natürlich viel mehr wünschen würden, aber das in eine realistische Perspektive einordnen, und die Fundis, die sehr idealtypisch daran gehen, also was so First-Best-Lösung, sage ich jetzt mal, und es waren eben Robert Habeck und Annalena Baerbock zählen beide zu den Realos. Dementsprechend haben sie sich da durchgesetzt. Und es ist bisher auch geglückt, muss man zugeben. Ich will noch mal, du wolltest ja auf Themen und sowas später eingehen, wa? Mhm. Genau. Dann gehe ich noch mal ganz kurz darauf ein, wie jetzt die Annalena Baerbock sozusagen auserkoren wurde, Kanzlerkandidatin zu werden. Ist nämlich ganz interessant, wenn man sich das noch mal ein bisschen so runterbricht. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Denn das war jetzt nicht wirklich ein Wahlprozess. Also zum Beispiel, wir haben ja das krasse Gegenbeispiel dazu bei der SPD gehabt, damals mit den Parteivorsitzenden, wo es eine Mitgliederwahl war. Also jedes Mitglied der SPD durfte entscheiden, wer Parteivorsitzende, also welches Duo an Parteivorsitzenden es wird. Und vielleicht noch mal so ein paar Worte zu den Grünen. Früher, das war immer so eine Partei, die hatte Mut zur offenen Auseinandersetzung und zum Streit, auch teilweise sehr öffentlich, sehr basisdemokratisch unterwegs, also möglichst viele Gruppen innerhalb der Partei wollte man einbeziehen. Also Einigkeit und Geschlossenheit war immer nicht so das Thema bei denen, vor allem der Konflikt zwischen Realos und Fundis, ne? Also zwischen dem, was möglich ist vielleicht und was es aber sein sollte und was man dementsprechend auf seine Agenda packen sollte. Und dementsprechend war auch immer so ein Dilemma da, beziehungsweise so, okay, Demokratisierung und stetiges Hinterfragen, aber auf der anderen Seite halt dementsprechend irgendwie so zerstritten wirken und für den gemeinen Wähler, sag ich jetzt mal, einfach nicht wählbar, weil es klingt nicht für nach Sicherheit, man weiß nicht wirklich, was man jetzt bekommt, wenn man die wählt. Und man muss ja auch vielleicht sagen, dass wir Deutschland summa summarum eher konservativ ist. Ne? Also das vergisst man vielleicht gerade die Leute, die unseren Podcast hören. Wir sind schon ein bisschen in der Bubble. Und das genaue Gegenteil dazu war immer bisher die Union oder zumindest die CDU. Da wurden nicht mehr Unstimmigkeiten parteiintern geklärt und nach außen war man immer geschlossen. Das hat für Sicherheit gesorgt und das war sicherlich auch ein Faktor, warum man jetzt lange Zeit die Kanzlerin gestellt hat. Und jetzt haben wir aber das genaue Gegenteil eigentlich. Also Robert Habeck und Annalena Baerbock durften das einfach unter sich entscheiden. Ohne, also klar, der Vorstand beziehungsweise der Parteitag im Juni muss es noch formal quasi unterzeichnen.
Stetigen, aber das wird jetzt kein Problem sein.
Also es war, wenn man es polemisch formulieren möchte, im Hinterzimmer. Und jetzt haben wir bei der Union so eine Schlammschlacht, also zwischen, die jetzt mittlerweile ausgetragen ist, aber die war ja zwischen Söder und Laschet. Und teilweise ist das aber, wenn man es ein bisschen auf die Spitze treiben möchte, demokratischer gewesen, weil schon mehr Stimmen da gehört wurden und es kam wirklich zu einem Streit, auch wenn jetzt natürlich wahrscheinlich jetzt mit der Wahl von Laschet sich man über die Mitglieder hinweggesetzt hat. Gut, das jetzt mal dazu. Und jetzt kann man natürlich sagen, was zeigt das jetzt über die Grünen? Ich glaube, man kann einfach sagen, die Grünen sind einfach im politischen Land von erfolgreichen Parteien angekommen. Also man hat sich massentauglich gemacht, weil man eben radikale Position abgebaut hat, Stichwort Verbotspartei, das wurde man unbedingt ausschließen. Streitigkeiten kommen nicht mehr nach außen. Man versucht einfach so verträglich zu sein, und das hat ja auch Baerbock bei ihrer Rede betont, dass sie ein Angebot für alle Menschen in diesem Land machen will. Da kann man natürlich auch auf der anderen Seite fragen, wo sind dann vielleicht die notwendigen Positionen, die wir im Sinne von Klimapolitik vielleicht dann brauchen? Bleiben die damit auf der Strecke? Und das ist halt den beiden Parteivorsitzenden einfach gelungen, sukzessiv die Partei zu transformieren oder eben Brücken zu bauen zwischen Realos und Fundis, dass sie eben sich vertragen und dass man halt einfach zum Wohle des parteilichen Erfolgs oder des Machterwerbs diese Streitigkeiten nicht mehr öffentlich austrägt und vielleicht erstmal unterdrückt. Muss jetzt nicht zwangsweise schlecht sein, aber ist jetzt einfach ein Umstand. Das heißt, man ist ja kompromissbereit, sage ich jetzt einfach mal. Und kann damit aber natürlich auch für das bürgerliche Milieu vielleicht die bessere CDU sein, wenn man es mal vielleicht auf. Manche formulieren das so, sage ich jetzt einfach mal so. Und dementsprechend, warum, nochmal kurz die Frage, warum kam jetzt kein Aufschrei? Naja, beide haben halt gute Umfragewerte. Das war eigentlich für jetzt nicht auf die Partei gesehen, aber für Deutschland gesehen, die sind gleich auf, sag mal so. Und beide haben auch ein großes Vertrauen einfach in der Partei. Deswegen wollte man einfach sagen, hier macht ihr das, da gibt es keine Streitereien und das Ding geht sauber durch. Die Grünen haben wahnsinnig Angst, zerstritten zu wirken oder eben radikal.
Hatten sie aber wirklich Glück, dass sie halt diese zwei passablen Kandidaten hatten, die beide gegangen wären. Das ist ja das Problem, was die CDU ja hatte oder die Union ja hatte, wo das eben nicht der Fall ist. Deswegen, also die komfortabelste Position hatten wirklich bei der Wahl die Grünen, muss man ganz klar sagen. Ja. Strategisch auch die richtige Wahl getroffen, muss man dazu sagen.
Ja, da kommen wir sicherlich noch drauf zurück. Also intern war Baerbock bevorzugt und deswegen, also ne, man kann halt zu Habeck leider sagen, oder nicht leider, aber man muss halt einfach sagen, da werden wir sicherlich auch später drauf zurückkommen, wenig Erfahrung, was jetzt Exekutive angeht, also die niemals ein Ministerium, niemals sonst.
Baerbock hat das.
Baerbock, genau. Und Habeck hat diese Erfahrung in Schleswig-Holstein, zumindest auf Landesebene schon gesammelt, Umweltminister, stellvertretender Ministerpräsident, hat auch da wirklich diesen Prozess oder diese Denkweise von, okay, Realos und Fundis können sich vereinen, geprägt. Ist vielleicht auch ein bisschen ein charismatischer Redner.
Ist ja literat.
Ne? Ja, philosophisch ist er auf jeden Fall unterwegs. Ja. Dementsprechend, da wären eigentlich schon, wenn man es klassisch betrachtet, was wichtig ist für einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin, eigentlich Habeck da ein Vorteil, aber es ist doch Baerbock geworden. Natürlich einerseits ist sie vielleicht ein bisschen beliebter in der Partei, andererseits ist sie halt auch eine krasse Fachpolitikerin, also sie soll sich wirklich gut in Sachen einarbeiten können, faktensicher. Habeck hatte da seine Probleme manchmal, Hashtag Pendlerpauschale, fleißig, aber auch die Grünen haben einfach diesen Anspruch einer feministischen Partei, das heißt, alle ungeraden Plätze gehen einfach als Prinzip an Frauen und das ist auch die Eins. Dementsprechend, gerade in der Landschaft, wo bisher nur Männer sind als Kanzlerkandidaten, wäre es, glaube ich, einfach auch schlecht gewesen, hätte man jetzt nicht Baerbock genommen.
Das hat strategisch total Sinn gemacht. Dann komme ich zu unserem Dritten. Der Dritte im Bunde.
Ja.
Der kleine Armin Laschet aus Aachen ist seit 2017 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und hat dort einen sehr, sehr starken Wahlkampf geführt. Übrigens auch entgegen aller Umfragewerte, muss man auch mal sagen. Das ist immer so, Laschet wird immer so hingestellt, als wärst du irgendwie so der kleine Knilch, der sich irgendwie durchwurschtelt. Aber der hat jetzt Söder verpresst, hat Merz beim Parteivorsitz verpresst und hat Hannelore Kraft, die eine sehr starke SPD in NRW eigentlich ein SPD-Land theoretisch geführt hat, absolut vernichtet.
Vielleicht nochmal deswegen, also nur weil wir jetzt diese Folge so, vielleicht klingt es jetzt ein bisschen in der Folge so, dass die Grünen so im Aufschwung sind, aber das kann sich auch ganz schnell wieder
das
ändern.
Das kann sich ganz schnell wieder ändern. In dem Wahlkampf hat die CDU 6,7% dazu gewonnen, die SPD überholt und die SPD hat knapp 8% verloren. Kraft hatte das schlechteste Ergebnis der SPD in NRW seit 1947. Das hat also schon mal krass gemacht. Das sei ihm gegönnt, auch wenn es gegen die SPD ging. Gut, seit wann ist er Parteivorsitzender? Erst seit Anfang des Jahres, also ich glaube im Januar, also 2021, wurde er gewählt. Politisch war er der erste Integrationsminister, den Deutschland jemals hatte, auch in NRW, und hat sich dort für Toleranz und Respekt gegenüber Muslimen eingesetzt. Er gilt als liberal gemäßigt, also so eine Art Mini-Merkel, wird ihm manchmal ein bisschen nachgesagt, also so richtig klare Kante sieht man von ihm nicht so oft, obwohl er redet zwar oft so, aber man kauft es ihm einfach nicht wirklich ab. Um das jetzt mal so auf Politik-Performance zu münzen, kauft man es ihm einfach nicht gut ab.
Ich würde einfach sagen, das ist das Unionsdilemma.
Ja, fair, aber einem Söder wird es halt komischerweise abgekauft, obwohl es da genau das Gegenteil der Fall ist, aber gut. Dazu sei gesagt, ist ein christlicher Demokrat, ne? Besonders das Christentum ist ihm wichtig. Er ist, glaube ich, römisch-katholisch, wenn ich mich recht entsinne. Und das steht für ihn auch zentral in seiner Politik. Jedenfalls betont er das auch immer sehr, sehr gerne. Skandal, gut. Ist es ein Skandal? Das wird jetzt auch wieder vorgeholt. Eigene politische Beobachter haben auch Söder nachgesagt, dass er in seiner Rede, wo er gesagt hat, okay, Laschet ist, hat er den ersten Satz gebracht, die Würfel sind gefallen. Und es gab mal eine Zeit, da hat man ihn den Würfelminister genannt. Warum? Laschet war von 1999 bis 2015 mit einem Lehrauftrag an der RWTH Aachen ausgestattet und hat falsche Noten rausgegeben. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, woher soll man wissen, dass er falsche Noten rausgegeben hat? Er hat Studenten Noten gegeben, die gar nicht die Klausur geschrieben haben, weil er die Klausur verbummelt hat. Sprich, er hat dann anhand seiner Aufzeichnungen, sagt er, die Noten rekonstruiert, was natürlich Bullshit ist. Die Noten sind dann, die Klausuren sind angeblich auf dem Postweg irgendwie abhanden gekommen. Und er hat sich dann halt Noten basically ausgedacht. So, und das war natürlich, da ist er natürlich auch dann unten durch gewesen im Uni-Prozess sozusagen, also im universitären Bereich, hat er natürlich kein Bein mehr auf den Fuß bekommen. Das wird ihm angehangen, würde ich jetzt sagen, gut, das ist natürlich für einen Politiker als auch für einen Professor gehört sich das natürlich gar nicht. Ich würde aber lügen, wenn ich nicht ähnliche Geschichten schon also selber erlebt hätte an der Uni. Kann man als Skandal sicherlich mit reinnehmen, aber na gut. Genau, bezüglich der ganzen Ausrichtung, wie er so drauf ist, wie gesagt, eher liberal gemäßigt. Merkel 2.0 kommt immer relativ oft.
Aber man muss also vereinend. Vielleicht nochmal ganz, also auch sehr, wenn man jetzt, ich glaube mal jetzt, weil wir jetzt auch die Grünen hier drin haben, Klimaschutz und Wirtschaft gegenüberstellen, weil ist bei ihm eher die Tendenz zu Wirtschaft. Ja. Und vor allem ist halt einfach aus einem Bundesland, was noch sehr viel von Kohleabbau lebt. Und dementsprechend, ja, also er macht halt immer den Eindruck, dass er trotzdem jetzt nicht die Arbeiter und Arbeiterinnen, die ja natürlich haben die auch eine, also natürlich muss man sich dafür die was einfallen lassen, dass die jetzt nicht hinten runterfallen beim Thema Klimaschutz. Aber es wirkt halt eher so, dass er damit dann den Klimaschutz ausbremsen will zum Wohle solcher, muss man halt einfach sagen, Minderheiten. Ja, also die, beziehungsweise Klimaschutz hat halt keine Alternative. Und dementsprechend wirkt er halt auch immer so ein bisschen zurückgewandt und festhängt an alten Industrien.
Dann vielleicht nochmal was zum Prozess, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass eben Armin Laschet der Kanzlerkandidat der Union geworden ist. Üblicherweise ist es immer so, dass der Parteivorsitzende der Union auch gleichzeitig
der CDU.
Ja, genau, der CDU auch der Kanzlerkandidat für die Union ist.
Ja.
So, da gab es selten Debatten drüber. Und dann hat Markus Bayern-Fürst Söder sich einfach kurz vor knapp entschieden, hat gesagt, naja, ich werfe schon gerne meinen Hut in den Ring. Und dann kam der große Aufschrei, warum? Söder ist bedeutend beliebter, vor allem bei der Basis, aber auch bei allen Parteifunktionären, die jetzt, sagen wir mal, auf einer Kreis-, von mir aus auch Landesebene tätig sind und ein bisschen konservativer ausgerichtet sind. Söder hat so ein bisschen das Bild von einem harten Macher und das ist nach 16 Jahren Merkel für viele CDUler eine kleine Offenbarung. Das finden die einfach alle ganz geil, aus Gründen.
Also
dennoch ist es jetzt aber Laschet geworden. Wie? Ein bestimmtes Gremium hat entschieden, das ist der Parteivorstand. Es gibt verschiedene Gremien in so Parteien, das Präsidium, den Parteivorstand, die Fraktion und so weiter und so fort. Und hier muss man jetzt sagen, das heißt, die Elite mehr oder minder der CDU hat sich, oder der Union, da ist ja auch Unioner mit drin, hat sich für Laschet ausgesprochen. Warum? Persönliche Einschätzung von mir. Ich glaube, die meisten von den Parteieliten halten Laschet für, naja, wie soll ich das sagen, für geradliniger, also für leichter einzuschätzen. Also ich glaube, einen Laschet kannst du in einem politischen Machtspiel leichter einschätzen als einen Söder. Warum? Ein Söder hat schon 80 Mal seine Meinung geändert, immer so nach Umfragewerten, das kann ja ganz gut. Funktioniert bei ihm auch, geschenkt. Deswegen glaube ich, dass das ein großer Punkt für ihn war. Söder im Nachgang ihn dann trotzdem noch angegriffen hat in seiner Rede, wo er gesagt hat, ja, okay, ich nehme das jetzt an, immer wieder betont, ja, die Jungen und Modernen, die waren für mich, weil er das Votum auch von der Jungen Union bekommen hat, die Leute, die was verändern wollen, sind für mich. Aber ich gebe Armin Laschet natürlich trotzdem gerne den Vorzug. Also sind schon noch einige Spitzen geflogen. Das heißt, das Ding ist ehrlicherweise, glaube ich, in der Union zwischen CDU und CSU noch nicht gegessen. Und es macht Armin Laschet im Wahlkampf extrem, extrem angreifbar. Das muss man einfach ganz klar konstatieren. Das ist sein größtes Manko. Und ich glaube, die CDU hatte auch noch ein bisschen Angst, wenn sie jetzt Söder genommen hätten, wäre Armin Laschet zu 100% als Parteivorsitzender zurückgetreten, also hätte eigentlich zurücktreten müssen. Und das kann sich die CDU einfach nicht erlauben, Parteivorsitzende zu verheizen. Das ist eher ein Job, den die SPD gerne übernimmt. für uns ist das Fließbandarbeit so, sollen kommen und werden komplett verheizt und gehen wieder. Bei der CDU ist das nicht so. Warum? Weil die CDU viel auf Einheit trimmt. So, die sagen so, wir sind eine Partei, wir sind die größte Volkspartei und wir brauchen da gute Leute an der Spitze, die sollen es auch gut machen. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass das auch für viele nochmal ein Punkt war, gerade nach dem absoluten Absturz von der Parteivorsitzenden davor, nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer, von der man ja gar nichts mehr hört, auch zu Recht, sonderlich gut war sie meiner Meinung nach auch nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal ausschlaggebend war. Das ist aber ehrlicherweise meine persönliche Meinung.
Vielleicht nochmal so ein, zwei Punkte. Also, man muss ja erstmal nochmal konstatieren,
das hast du jetzt gelernt, war sehr schön.
Habe ich kurz mal nachgeschlagen. Bei der Wahl von Armin Laschet war es eigentlich fast 50-50 zwischen Laschet und Merz. Und die 50% von Merz haben sich jetzt eben bei Söder zu Hause gefühlt.
Ja.
Weil Söder einfach so auch ein Macho wirkt.
Der konservative Hardliner, wie man so schön sagt.
Ja, ich, also weiß nicht, ich glaube, die verwechseln einfach nur Macho mit konservativ.
Ach so, auch gut.
Ja, aber so soll es halt sein. Und dementsprechend, das glaube ich, deswegen kam das her. Deswegen ist es auch logisch, was aber die, also es ist einfach schlecht, was die Union da gemacht hat. Also erstmal, wie kann man denn jetzt jemanden, der, Name Söder, der eigentlich jeden versucht auszuschalten und sichtlich daran interessiert ist, Kanzlerkandidat zu werden, so dieses Schlachtfeld hinterlassen, um dann innerhalb von einer Woche zu sagen, ich akzeptiere, was die CDU sagt, ich akzeptiere es, was die CDU sagt. Ja, ja. Und jetzt einfach sagt, ja, ich bin jetzt von raus.
Also, muss man auch sagen, tatsächlich, der hat ja am Anfang hat er gesagt, wenn die Mehrheit der CDU mich nicht möchte, dann mache ich das nicht. Das hat er ja dann vor zwei Wochen oder so hat er gesagt, so und so. Dann hat das Präsidium gesagt, nee, wir wollen Laschet. Und dann, das wäre der Moment gewesen, wo Söder richtig als King hätte rausgehen können, indem er dann sagt, ach so, okay, und er hat ja trotzdem die Umfragewerte und die Parteibasis und so, die hat er ja alle mehr oder minder im Rücken. Aber da wäre der total als Gewinner aus der Sache rausgegangen, indem er sagt, ich biete das an und kann dann sagen, ja, die Parteielite, die große Schwester CDU möchte mich nicht.
Hat er hätte, doch.
Ja, aber erst nach den ganzen Querelen. Nachdem der Parteivorstand hat ja schon längst gesagt und das Präsidium, ja, nee, wir wollen Laschet, alles cool, danke, dass du da bist, aber reicht. Da hätte er schon sagen müssen, okay, reicht, da wären sie am unbeschadetsten rausgegangen.
Also, ja, weiß ich nicht, was das sollte. Jetzt hat er halt einfach einen zerstörten Laschet auf der...
Zerstörte Union, würde
ich das behaupten. Also, das wird nochmal sehr interessant in Bezug auf den Wahlkampf. Man will jetzt nicht ausschließen, weil, ich habe mich im Januar schon getäuscht. Aber man muss halt fairerweise sagen, irgendwie hat man jetzt das Gefühl, also man könnte die Angst jetzt haben, dass jetzt Grüne davon profitieren, aber eben auch FDP und AfD.
Ich glaube, die FDP ist da der stille Gewinner bei dem ganzen Unionsdrama.
Wir werden sehen, aber die FDP hat ja zum Beispiel auch bei dieser Vorsaumfrage 15%.
Ja.
Das vielleicht nochmal dazu. Okay, kommen wir nochmal zurück auf das, wofür Annalena Baerbock steht. Nur mal ganz kurz zwei, drei Punkte, weil natürlich ist das auch zu einem gewissen Teil deckungsgleich mit dem Wahlprogramm der Grünen und wir wollen sowieso nochmal explizit im Hinblick auf die Bundestagswahl, ich glaube sogar auch Videos, aber auf jeden Fall auch eine Folge machen zu den einzelnen Wahlprogrammen, die bis dahin dann feststehen werden, sodass ihr da auf jeden Fall aufgefangen werdet von uns. Wie gesagt, nur mal kurz, also das, was eigentlich so immer das Narrativ ist bei den Grünen, ist dieser sozialökologische Umbau. Also, wie kann man das vielleicht zusammenfassen? So ein Ökologie als zentrales Element und muss aber gestützt werden, beziehungsweise flankiert werden mit sozialem Ausgleich, aber in einem marktwirtschaftlichen System und einem starken Staat.
Haben Sie sich wirklich was vorgenommen?
Das ist ein richtiges Potpourri. Das habe ich jetzt mal so, würde ich mir jetzt so da hinstellen. Was wollen Sie eigentlich erreichen? Deutschland soll halt einfach mal seine Möglichkeiten und Ressourcen nutzen, um digital, modern, CO2-neutral und vielleicht einfach neue zu werden und einfach neue Industrien für sich zu entdecken, beziehungsweise alte von sich lösen und eben auch sehr hochtechnologisiert. Nur mal so ein paar Auszüge. Sie wollen halt zum Beispiel das CO2-Ziel, was aktuell bei 2030 bei 55% liegt, auf 70% hochziehen, CO2-Preis soll auf 60 Euro steigen, beim sozialen Ausgleich, man will kleine und mittlere Einkommen mehr entlasten und Spitzensteuersatz höher setzen, beziehungsweise soll auch eine Vermögenssteuer geben, glaube ich, ja, von jährlich 1%. Also Umverteilung ist das primär dann dadurch und damit auch Mehreinnahmen. Und zum Beispiel noch was anderes, ne, man will halt jährlich 50 Milliarden investieren in Internet, Spitzenforschung, also Infrastruktur etc. etc. Also man hat ja auch mal irgendwie diese Zahl gehabt mit diesen 40 Milliarden, die in Deutschland investiert werden müssen. Und da wollen die Grünen auf jeden Fall ansetzen. Man hört jetzt aber auch daraus, so dieses, außer dass man, glaube ich, den Verbrenner verbieten will ab 2030, ist nicht mehr viel mit Verboten und Verzicht. Hm. Man will das also marktwirtschaftlich lösen, so sehr sozial verträglich und eben so, dass es eigentlich jedem passt.
Was ja erstmal ganz nett klingt. Ja,
man kann halt hinterfragen, und das sehen auch die Teile von Fridays for Future, glaube ich, und auch sowieso von Extinction Rebellion kritisch, weil auch Experten sagen, so ein Preis von 60 Euro reicht nicht. Um quasi diese eigentlichen Kosten aufzufangen in den Preisen von Produkten. Aber gut, das ist es. Und was sind jetzt so diese Schwerpunkt von Annalena Baerbock? Das ist primär Auslandsbeziehungen, EU, weil sie hat ja auch zum Beispiel das dann Völkerrecht im Master studiert. Also was zeichnet jetzt die Position aus und auch eigentlich auch gleichzeitig die Position der Grünen im Gesamten? Die Ablehnung zum Beispiel von Nord Stream 2, also diese Gaspipeline nach Deutschland, die Ukraine und Polen umgehen soll. Die Kritik am Investitionsabkommen zwischen der EU und China, werden vielleicht auch mal irgendwann mal in der Folge drüber reden, führt jetzt zu weit. Und eben solche Werte wie europäische Kooperation, Demokratieförderung, Menschenrechte. Also sie solidarisieren sich auch mit Demokraten in Belarus, Ukraine, Russland und China. Dementsprechend kann man eigentlich schon davon ausgehen, sollten jetzt die Grünen, vorausgesetzt, sie halten ihr Wort, an die Macht kommen, dann ist es auf jeden Fall mehr Durchsetzungs- und mehr harte Kante gegen solche autoritären Regime. Und das ist ja auch gerade so ein bisschen der Wettbewerb zwischen Demokratien und autoritären Regimen in der Welt.
Das spricht nochmal für Baerbock da, die ja außenpolitisch, also wenn jetzt Habeck Kanzlerkandidat geworden wäre und die Grünen würden an die Macht kommen, wäre Baerbock 1000%ig Außenministerin geworden.
Ja, man kann natürlich fragen, und das wird sich herausstellen, ob sie dann auch quasi auf so einer großen Bühne behaupten kann.
Ja.
Aber zum Beispiel auch was anderes, dass sie sagen zwar, dass die 2% des BIPs für Verteidigungsausgaben jetzt im Rahmen der NATO irgendwie willkürlich ist, aber sie wollen trotzdem daran festhalten und die Militärausgaben sollen jetzt auch nicht runtergebrochen werden auf null. Militär soll schon einsatzfähig sein und sie findet auch die Idee von so einer, ich glaube, es war so eine EU-Truppe, die ja. Macron eingebracht hat, auch nicht schlecht.
Was ja für eine Friedenspartei ein bisschen ungewöhnlich
genau,
ist diesmal.
Also, ne, wird sicherlich auch noch auf dem Weg zur Bundestagswahl auf Konflikte innerhalb der Partei stoßen, wenn es dann wirklich darum geht, bieten wir jetzt konkret an, weil es gibt immer noch Fundis, die halt sagen, Frieden muss sein und keine Waffen. Das wird vielleicht auch so nochmal ganz kurz, um das abzurappen, was Baerbock angeht, das soll ein Angriffspunkt sein. Wird die Partei Geschlossenheit beweisen bis zur Bundestagswahl oder wird man da dagegen schießen, weil manche Werte eigentlich nicht so wirklich vereinbar sind mit so ehemalig grünen Idealen? Dann natürlich keine Erfahrung, also das werdet ihr jetzt auf jeden Fall hören, dass gegen Annalena Baerbock so geschossen wird, sie hat keinerlei Erfahrung als irgendwie Ministerin, als irgendwelche sonstigen Ämter, sondern hat halt nur eine Parteikarriere und kann sich gut einarbeiten, das wird man halt so sagen. Mhm. Und dann war noch der Punkt, warte, ich hab's gleich, genau, also ich glaube prinzipiell auch, ne, dass man halt die richtige Balance finden muss, wenn man erfolgreich sein möchte, zwischen, okay, wir brauchen notwendige Eingriffe fürs Klima, aber wir wollen noch niemanden verbrennen. Ja, ja. Also dieses, ne, vielleicht ein bisschen schärfer als die CDU, aber so eine fleischfreie Kantine oder sowas, das wird es wahrscheinlich jetzt nicht nochmal geben. Da hat man aus den Fehlern gelernt, denke ich mal.
Genau, das würde ich erstmal unterstützen. Das wäre wahrscheinlich im Wahlkampf, also wenn wir jetzt mal, wir tun jetzt mal so, als wäre jetzt Juli zum Beispiel, keine Ahnung, August, wie auch immer. Bundestagswahl ist im September. Das werden die größten Punkte sein, mit denen man nach Baerbock kommen kann. Bei einem Scholz wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich wird er gar nicht so krass angegriffen, weil es ihn ja gar nicht so krass betrifft.
Ja, aber man muss ja auch fairerweise sagen, was macht die SPD gerade?
Genau, das ist halt das
Ding. Die SPD macht gerade nichts anderes, als die Regierung zu kritisieren, in der sie selber sitzt.
Safe, gut, muss man dazu sagen, also den Schuh muss ich natürlich anziehen, weil sie ja auch blöderweise nochmal in die GroKo gegangen ist, allerdings auch in der Koalition, die CDU ist die größere Partei, du kriegst ja ohne die CDU ja nichts durch im Bundestag, ne? Ja. Deswegen ist das natürlich immer ein bisschen lächerlich hinten raus, das ist übrigens auch 2017 exakt die gleiche Situation gewesen, dann auch zum Wahlkampf hin, die ganze Zeit die Union kritisiert, aber selber halt mitgemacht.
Ist halt ein bisschen wenig, wenn das Einzige ist, was man
anbietet. Ist halt ein bisschen wenig. Ich glaube, die werden sich wahrscheinlich aufstellen. Die werden sich ganz klar aussprechen für Bündnisse ohne die CDU, sprich Rot-Rot-Grün, Rot-Grün oder eben die viel besprochene Ampel mit SPD, Grüne und dann eben der FDP. Wie aussichtsreich das nur ist, sei mal dahingestellt, aber mal sehen. Und ich glaube, dass Scholz sich da irgendwie ein bisschen profilieren muss, mit so einer Art Steigebügel halt. Also wenn er regieren möchte, muss er da die Grünen wahrscheinlich schon ein bisschen hofieren und eben hervorstellen. Und faktisch ist es eben so, dass die größten Überschneidungen der Wahlprogramme zwischen SPD und Grünen sind. Die passen am besten erstmal parteitheoretisch zusammen inhaltlich. Dass er da eben ganz klar sagen muss, Leute, ich stehe hier für eine Koalition links der Mitte, wie auch immer, oder links und Mitte, aber eben ohne die CDU. Dass da eben noch ein bisschen Glaubwürdigkeit reinkommt. Und bei Laschet ehrlicherweise kann ich mir gerade keinen richtigen Wahlkampf vorstellen. Also er wird natürlich auch vor die Hütte gedroschen bekommen, dass er, ein Kanzlerkandidat von Söders Gnaden, von Bayerns Gnaden sogar, wird ja immer schlimmer, nur ist. Weiß nicht, ob ihm das so auf die Füße fällt. Ich glaube, das muss ich mir wirklich lassen. Der strahlt halt schon eine Ruhe aus, eine gewisse, und laviert sich dadurch, dass das wahrscheinlich für ihn ganz gut funktionieren würde. Aber wenn der jetzt gegen ein komplettes Linksbündnis antreten sollte, inhaltlich, würde es wahrscheinlich ein bisschen schwierig haben. Am meisten interessiert mich tatsächlich im Wahlkampf die FDP. Die werden sich bis zum Schluss, die Grünen wahrscheinlich auch, die Option offen halten, mit der Union zu regieren im Zweifel. Dennoch bin ich gespannt. Ich glaube, gerade jetzt Corona hat auch die Themen von der FDP, die so ein bisschen zugänglicher sind, sprich Digitalisierung oder sowas, ist da wirklich ein Booster, wie man ja jetzt auch in den Umfragen gesehen hat, ein großer Booster für die FDP, die auch da viel kritisieren, einen bestimmten Winkel gefunden haben, wo sie da reinschlagen können, Freiheitsrecht und dieses ganze Zeug.
Naja, und Ausgangssperre.
Redet Kubicki wirklich in jede Kamera, die ihm vor die Nase gestellt wird.
Bundesverfassungsgericht.
Bundesverfassungsgericht.
Ich habe gerade Bundesverwaltungsgericht gesagt.
Also, ja.
Nur kurz ein Stichwort zur CDU. Also es ist natürlich auch einfach, du hast jetzt einen demolierten Kandidaten, der nicht mal von dem Vorstand komplett getragen wurde, der von weiten Teilen der Mitglieder anscheinend nicht getragen wird. Also das muss man ja erstmal hinbekommen, sodass die für einen kämpfen wirklich. Ja. Plus die Union, und das ist ja auch irgendwie, wahrscheinlich einfach nur konsequent, dass eine Partei, die 16 Jahre lang regiert, unter einer und derselben Person, keine Inhalte hat.
Es ist auch tatsächlich das erste Mal, glaube ich, dass eine Partei keinen Kanzlerbonus hat. Ich glaube, das gab es bisher noch nicht, dass eine Kanzlerin von sich aus ausscheidet. Die verlieren dann meistens eine Wahl, aber das gab es bisher noch nicht, dass dann der Kanzler nicht nochmal angetreten ist. Das heißt, das ist wirklich eine ganz interessante Situation. Abschließendes Wort vielleicht, ebenfalls interessante Situation ist, Olaf Scholz und Annalena Baerbock teilen sich einen Wahlkreis. Denn beide kandidieren zusätzlich nochmal für den Bundestag und treten beide in Potsdam an, mit noch so ein paar umliegenden Dörfern, ich weiß nicht, Potsdam Nord, Potsdam Süd, ganz Potsdam, keine Ahnung, Potsdam auf jeden Fall. Olaf Scholz lebt dort seit 3 Jahren, Annalena Baerbock schon bedeutend länger, ist an sich ein SPD-Pflaster, Baerbock kennt aber die Stadt und die Stadt kennt sie. Das wird ein wirklich interessantes Duell. Also das ist so,
also da geht es dann ums Direktmandat, ne?
Ums Direktmandat, ja. Das ist ein richtiger Nebenkriegsschauplatz. Das wird nochmal ein bisschen spannend.
Eure Außenreporter bleiben dran. Ja. Wir werden das alles beobachten, wir werden die Wahlprogramme, wenn es soweit ist, auseinandernehmen, wir werden euch auf den Bundestagswahlkampf vorbereiten, soweit wir das können. Natürlich sollt ihr nicht allein auf uns hören, aber schon zum großen Teil.
Schon, ja.
Spaß. Und ja, wir sind raus, wir hoffen, dass ihr einfach mal ein bisschen was mitnehmen konntet über die 3 KandidatInnen und wünschen euch einfach eine schöne Restwoche.
Peace out, ja, wie der Engländer sagt.
Du wirst hier besonders cool sein, wa?
Na klar.